Ja, hallo und herzlich willkommen zum Männerkompass Folge 19, die erste Interviewfolge nach der Sommerpause, nach unserem Wiedereinstieg. Willkommen zum Kompass, Männerkompass Podcast von Andreas Kernt und mir, Jörg Adolfs. Hallo Andreas.
Hallo Jörg, schön. Hallo Männers.
Hallo.
Ja, hallo in die Runde, große Runde heute.
Ja, danke für die Bereitschaft, dass ihr alle hier mit uns zusammensitzt. Zu fünf sitzen wir heute.
Stimmt. Das letzte Mal hattest du in der Sommerfolge in deinem Interview zu zweit mit deiner Tochter eine Folge gemacht, die sehr gut ankam bei der jungen Generation und wir uns in der Nachbereitung gesagt haben, das wollen wir genauer wissen, da gehen wir ein bisschen rein in das Gespräch mit der Jugend, in das Gespräch mit der jungen Generation, in das Gespräch mit der Zukunft vielleicht auch. Von daher freue ich mich, dass wir in der Runde sitzen.
Ja, mit unseren Söhnen. Das ist ja vielleicht nochmal ganz spannend. Ja. Nie einfach nur mit jungen Männern, sondern quasi mit unseren Söhnen. Und ja, da steckt ein bisschen die Absicht dahinter und die Neugier, dass wir sozusagen auch mal ein, ja, vielleicht nochmal so die wie sagt man, die erwachsen werdende Gesellschaft sozusagen einfach nochmal im Austausch haben, ne? Was wir ja eh schon gesagt haben, die alternde Gesellschaft, die auch immer, ja.
Naja, wir sind ja die
Reife. Wir sind die Alte, wir sind die Reife, genau, wir sind die Alten.
Wir sind die jetzt quasi heutzutage ein bisschen neugierig sein dürfen auch,
ja,
vielleicht sogar müssen,
ja,
auf die junge Generation, auf das, was euch so bewegt, wo es so hingehen soll. Ja, wollt ihr euch vielleicht selber kurz vorstellen, ein paar Worte zu euch sagen?
Jo.
Unseren Redestein...
Voll, okay, dann fange ich mal an. Also ich bin der Steven, servus, ich bin der Sohn vom Andreas, genau, und ich habe gerade meine Lehre beendet, bin jetzt kurz vor dem nächsten großen Schritt in meinem Leben, ich baue mir einen Camper aus, genau, und dann wird es für mich erstmal auf Europareise gehen.
Schön, dass du da bist, Steven, hi.
Ja, freut mich.
Hi. Dann mache ich weiter, ich bin Lennar, der ältere Sohn von Jörg, und... Ich bin 21, bin mittlerweile auch jetzt seit einem Monat in meinem neuen Lebensabschnitt reingeschritten nach Basel und freue mich auf die nächste Zeit auf jeden Fall und jetzt auf den Podcast erstmal, auf die nächste Zeit.
Hi Lena, schön, dass du da bist.
Jo. Hi. Ja, hallo, ich bin Milo, ich bin 19, bin der jüngere Sohn von Jörg. Und ja, habe jetzt gerade mein Abitur dieses Jahr abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen und ja, habe jetzt quasi ein Jahr bisschen Selbstfindung und ja, Reisejahr vor mir, in dem ich auch noch meinen Führerschein mache und genau, mich einfach ein bisschen treiben lasse.
Ja, schön, dass auch du da bist. Willkommen, Milo.
Sehr cool, ja.
Ja. Wollen wir direkt reinspringen?
Na, aber... Auf jeden Fall.
Du hast ja gerade schon eine schöne Vorlage geliefert.
Das wollte ich gerade sagen, es war perfekt.
Naja, über die Schulzeit hast du gesprochen. Ne? Du hast gesagt, so ein bisschen gerade abgeschlossen, Abi abgeschlossen, Schule. Du bist sozusagen von euch dreien derjenige, der die Schulzeit noch am kürzesten hinter sich hat, sozusagen. Der noch ganz frisch, wie so nach den Sommerferien jetzt gerade ist.
Ja.
Und mit Rückblick auf die Schule, wie hast du die Schulzeit noch in Erinnerung? Mich interessiert das von euch dann auch, aber weil du es gerade noch so frisch hast, würde ich dir erstmal den Ball hinwerfen. Wie hast du Schule erlebt? Was sind so die Erfahrungen? Was ist gerade aktuell noch in deiner Erinnerung?
Ja, also ich habe die Schule grundlegend erstmal als sehr schön empfunden. Ich bin 13 Jahre an eine Waldorfschule gegangen, hier in Dresden. Und ja, habe eigentlich die 13 Jahre voll genossen. Am Ende hin wurde es ein bisschen anstrengender. Aber im Großen und Ganzen war die Schule für mich einfach ja, sehr... vielseitig und auch ja, ein Raum, der mich quasi gepusht hat oder auch eine Umgebung, die mich viel geprägt hat, viele Freunde und Bekannte quasi gemacht. ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit für mich.
Was fandst du besonders prägend?
Besonders prägend fand ich eigentlich bei uns die Praktika, die wir ziemlich viele an der Schule hatten, die auch quasi in jede Richtung gegangen sind, über Betrieb, bis sozial und Handwerk quasi. Mhm. Ja, Forstpraktikum hatten wir auch. Und die haben quasi ja, sehr viel Zeit und Raum eingenommen, das, auch in unserem
Das war auch sehr vielseitig, das oder? So mit Landschaft vermessen und Waldarbeiten, genau. Und einen Industriebetrieb kennenlernen und soziale Arbeit kennenlernen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Gibt es eigentlich einen Unterschied, so von, also wenn du die ganze Schulzeit so mal Revue passieren lässt, ne? wie seine Erinnerung ist zum Beginn, wo das so gestartet ist, die Schule, und so wie du jetzt quasi rausgegangen bist, so wie das, wieso die auch vielleicht deine Entwicklung oder auch das Wahrnehmen der Umgebung?
Ja, auf jeden Fall. Also als ich in die Schule gekommen bin, war ich quasi ja noch ein Kind. Und da war alles noch viel ungreifbarer für mich. Ich habe wirklich die ersten Klassen quasi gar nicht richtig gecheckt, dass ich in der Schule bin. So, klar wusste man, dass man in der Schule ist, okay. Aber ich weiß nicht, ob das nur ein Phänomen der Waldorfschule ist, aber es war irgendwie einfach, man war da und hatte irgendwie viele Freunde um sich, viele Gleichaltrige und hatte einfach eine schöne Zeit. Natürlich hat man auch irgendwie ein bisschen was gelernt, aber das kam dann erst mit den höheren Klassen, dass es einem bewusster wurde, dass das ja auch Sinn hat und dass man quasi, ja, daran wächst.
Ja, okay, cool.
Ihr habt so genickt. Wie war denn das bei dir mit dem Praktika? Lena, aber dich brauche ich jetzt erstmal nicht fragen, weil ich die Praktika kenne von dir, die genauso waren. Oder
sehr ähnlich.
Ähnlich.
Nee, Praktika waren auch die interessanteste Zeit auch der Schule, so, weil der Alltag der Schule ist natürlich irgendwann langweilig, egal, auch wenn die Fächer unterschiedlich sind. Aber die Praktikas waren halt immer so das richtig Geile. An der Waldorfschule hat man die Möglichkeit, auch im Sozialpraktikum, wo jetzt unsere kleine Schwester ist, in ein Ausland zu gehen, ohne die Schule zu verpassen, für mehrere Monate sogar. Und das ist halt eine geile Chance, so, die man in anderen Schulen nicht hat und die auch mich geprägt hat und sehr schön war. Auch unterschiedlichste Situationen und Alltags, wie Lebensabschnitte mal zu sehen von anderen Leuten, wie die ihren Hast Alltag ein Beispiel? So haben.
Weil ich du das gerade so betonst?
Ich habe bei dem Druckerverein dieser Druckerei gearbeitet und da konnte man wirklich mal reinschauen, wie so ein Standardberuf ist, der wirklich von früh bis abends in dem Betrieb abläuft mit Maschinenbedienung und Programmieren und dann den Pausen, wo jeder seinen Kaffee trinkt. Das ist verrückt, so das zu sehen, wenn man noch in diesem Alter ist in der Schule, finde ich.
Du meinst sowas wie, die Leute kommen früh zur Arbeit, jeden Tag gleich, um 7 kommen sie rein, dann gibt es erstmal eine Runde Kaffee, dann wird geschnackt.
So ein bisschen und ängstlich ist das natürlich auch, da reinzuschauen, weil man so denkt, boah, das sein Leben lang zu machen, ist irgendwie schon gruselig.
Ja. Okay. War das bei dir auch so, Steven? Praktika?
Ja, ich hatte tatsächlich gar nicht so viele Praktikas gehabt. Ich hatte, glaube ich, nur so 2 gehabt. Und bei dem einen, das war halt so ein soziales Ding gewesen, da war ich beim ASB und da habe ich halt erstmal so mitbekommen, wie man so mit Menschen arbeitet, also so mit älteren Menschen habe ich da gearbeitet, so in der Tagespflege, und habe dann halt gemerkt, ja, mir macht schon Spaß, aber ist jetzt nicht so das, was es für mich ist, genau, und dann auch nochmal so, um auf die Schule einzugehen, also ich fand auch die Schulzeit so das Beste, was ich daraus mitnehmen konnte eigentlich, würde ich sagen, waren meine Freundschaften und die Connection zu anderen Menschen, und dass ich halt von denen halt viel lernen konnte und man viele schöne Erfahrungen zusammen gemacht hat. Und ja, um ganz ehrlich auch zu sein, die Schule war mir gar nicht immer so wichtig gewesen und ich habe mich da auch eher so treiben lassen, wie Milo das jetzt auch machen will in nächster Zeit. Man musste zwar hingehen, aber ja, voll. Ich habe da eher die Zeit mit den Freunden genossen, würde ich sagen, und
das heißt,
probiert meinen eigenen Weg noch.
Das heißt, du stimmst dieser Theorie wahrscheinlich zu, der Psychologe bringt die mit und sagt, also psychologische Statistiken sagen, dass die Schule eher wichtig ist für dieses Socializing, für dieses soziale Miteinander, für Frustrationstoleranz, für Verhandlungslernen, für wie vereinbare ich was, wie setze ich mich durch, Durchsetzungsvermögen oder wie kann ich mich anpassen und so. Stimmst du dem zu?
Ja, voll, würde ich mitgehen. So. Also diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die man da halt so mitnehmen kann, davon kann man so viel lernen und da kann man auch richtig Freundschaften fürs Leben finden, genau wie ich auch getan habe, und ich denke wirklich, dass das echt damit eine sehr nice Zeit ist, die Schule, um Freunde zu finden.
Und genau. Und ist das wie so eine Grundlage? Also würdet ihr dem zustimmen, dass du sozusagen, du hast ja da nicht nur Freunde in dem Klassenkontext, Du hast ja auch gerade, was ich auch bei dir erlebt habe, Milo, du gehst so raus, man trifft sich dann mit den Klassenfreunden irgendwo im, was weiß ich, im Alaunpark in der Stadt in Dresden drin, ne? Und dann kommen andere dazu aus anderen Schulen und so erweitert sich das Netzwerk, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und man nimmt noch andere Freundschaften mit.
Ja, voll. Okay.
Ja, was? Immer mehr. Ja, das stimmt. Das kann ich zumindest für mich bestätigen, dass es halt, also dass dieser Quell an neuen Eindrücken, neuen Menschen in dem Umfeld quasi auch nie aufhört, wenn man ein bisschen beweglich ist und vor allem auch ein Mindestmaß an Kommunikationslust mitbringt und Lust auf den anderen, dann hört das auch nie auf. Also das finde ich eigentlich auch spannend. Das haben wir gerade auch gesagt, wo wir hergelaufen sind vom Auto zu euch, dass es halt so wild ist, dass man auch mit dem Moment, den du heute geteilt hast, das ist halt so, dass man Dinge erlebt, wo man, also ich auch in meinem Alter sage, ey krass, das hast du dir, das konntest du gerade gar nicht hindenken, dass sowas passieren kann, dass du so ein Momentum hast, ne, oder sowas erleben darfst. Ja, und unsere Schule, da ist eigentlich das, was bei mir tatsächlich ist auch ein Ding, das muss ich noch teilen, ist eigentlich, dass das stimmt, dass diese Thematik Ausbildung, also Schule soll ja bilden, ja, und es ist auch gut, dass man da so ein paar Grundwerkzeuge an die Hand bekommt, also Schreiben, Lesen, Rechnen, vielleicht auch eine Fremdsprache, aber dass ich quasi rückblickend merke, wie viel quasi danach passiert. Also die Schule ist im Prinzip wie so ein Fundament, wie so ein Sockel, so, wo man sagt, okay, ne, jetzt habe ich hier was gebaut und jetzt habe ich so ein bisschen Rüstzeug, aber das, was man da drauf baut, ist halt so krass super individuell. Das kann halt ein Hochhaus sein, das kann eine kleine Hütte sein, das kann ein Tipi sein, das kann ein Camper sein, was auch immer, ne? Und das ist halt total...
So alles offen,
ja, genau, das ist halt das Coole so, also was ich so wahrgenommen habe.
Das ist ein cooles Bild irgendwie, dass da so ein Fundament gelegt wird und was oben drauf gebaut wird und ob überhaupt oder nicht, weil jemand mobil unterwegs ist, steht eben das Fundament da und draußen, ich bin halt mobil. Genau. Eine Frage, die mich aber gerade noch beschäftigt hat, ist, wie seht ihr das mit den Lehrern? Weil du gerade gesagt hast, das muss ich mal teilen aus meiner Schulzeit und ihr kennt da schon einige Geschichten, dass die Lehrer so ausschlaggebend waren, weil die so in bestimmten Fächern ein Interesse geweckt haben oder eine Ablehnung oder eine Abneigung oder mir irgendwie den Spaß versaut haben an einem bestimmten Thema, was weiß ich, bei mir war es Chemie, nee, Chemie war gut, versaut hat mir die Deutschlehrerin Deutsch. Den Spaß an Deutsch hinten raus. Also im Gymnasium dann, beim Abitur. Bis dahin, bis zur 10. Klasse hat mir Deutsch Spaß gemacht. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja. Wollt ihr das mal oder soll ich?
Ich habe das beste Beispiel mit dem Spezialfach der Waldorfschule Eurythmie.
Das mit dem Namentanzen?
Das Namentanz.
Das Projekttanzfach.
wo der Lehrer so ausschlaggebend ist, weil dieses Fach an sich ist erstmal saulangweilig. Und ich bin jetzt selber in einem Studium, in einer Ausbildung an einer anderen Waldorfschule und sehe dasselbe Schema, wie die Schüler keinen Bock auf dieses Fach haben. Ich hatte bis zur 7. oder 8. Eine Eurythmie-Lehrerin, die das gut konnte, aber nicht rüberbringen konnte. Die konnte das nicht spannend verpacken an die Kinder. Und das war so ein bisschen das Problem, dass sie auch nicht wirklich die Führung in die Hand nehmen konnte und die Kinder wirklich da mitnehmen konnte, obwohl sie sehr kompetent war. Und dann hatten wir einen Lehrerwechsel, der Herr Reuter, der das dann wirklich gerockt hat, weil er so eine andere Kompetenz mitgebracht hat, irgendwie so eine Leichtigkeit und so eine Freude geweckt hat an diesem Fach, weil er uns so viel auch selber überlassen hat an Projekten, Selbstentscheidungen, die wir machen können, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen, dass es irgendwie das Ganze verändert hat und da hat es dann richtig Spaß gemacht.
Ja, und was ich auch interessant fand, ich habe den auch mal miterlebt, er hat auch so ein quasi, er hat die Kinder verstanden, er ist auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen.
Inwiefern?
Ja, wenn die irgendwie keine Lust hatten, hat er auch gesagt, so, ja, ich verstehe, dass ihr keine Lust habt, aber wir müssen ja irgendwie einen Abschluss hinbringen, dass die quasi die Leitung der Schule zufrieden ist oder so. Und ich probiere euch das so angenehm wie möglich zu gestalten.
Was hat die andere gemacht im Vergleich dazu?
Die hat einfach
aufgeregt.
Ja, also die hat einfach das gemacht, was
irgendwie
Strafen verteilt.
Aufgeregt, dass die Schüler jetzt keinen Bock haben.
Genau.
So kenne ich das auch, ja.
Also der Standardspruch war immer Holla die Waldfee, den weiß ich bis heute noch. Der ist sehr eingebrannt in meinem Hirn.
Aha. Okay, krass. Also einen nicht drauf einlassen und dann durchziehen, wie ja, du sagst. Ja. Und der konnte das besser? Der hat euch quasi da...
Ja, auf jeden Fall.
Ist euch mit Verständnis begegnet?
Ja, der war natürlich auch irgendwo ein bisschen jünger und lockerer und irgendwie ein bisschen hipper. Und man hatte natürlich auch direkt viel mehr Lust, mit dem irgendwie was zu machen.
Einfach der Charakter hat das schon mitgebracht.
Ja. Na, der hat auch so eine Lebensfreude, ne? Ja, ich habe den ja auch mal erlebt. Der strahlte absolute Begeisterung aus. Also der, egal was für ein Fach, der hätte quasi auch, wenn der Biologielehrer gewesen wäre, hat der so eine, so, yeah, guck mal, das Leben ist schön, die Sonne scheint, wollen wir etwas Schönes machen? So war der irgendwie drauf.
Ja, und dann hatte man noch direkt Bock, also nicht auf das Fach, sondern einfach auf die Person.
Ja.
Und deswegen, ja.
Genauso ging es bei meinem Sportlehrer, der tatsächlich zu meiner Entscheidung eine große Rolle gespielt hat, wieso ich jetzt dasselbe studiere. Sportlehrer an der Waldorfschule, weil er die Jungs immer so mitgenommen hat, mit so Euphorie und die begeistert hat,
das ist cool,
richtig geil. Also
das
ist okay.
Gut viel ausgemacht.
Okay, krass. Ich stelle mir das übrigens sehr schwer vor, als Lehrer, nach vielen Jahren Schule und Schulsystem. Und Waldorf ist mit Sicherheit, ne, das ist geil, dass wir hier auch nochmal so einen Perspektivwechsel der verschiedenen Schulsysteme ja quasi in der Runde haben. Das ist ja auch nochmal super spannend. Auch für mich selbst und vielleicht auch für unsere Zuhörer tatsächlich, weil das auch so ein Thema war, dass wir halt auch überlegt haben, am Anfang mit Steven da einen anderen Weg zu gehen. Und das hat einfach für uns logistisch so gar nie gepasst. Also es war diametral in der Stadt, ne? Es war an einem anderen Eck, also wo wir überlegt haben.
Und das ist dann, die Semperschule dort, oder?
Nee, noch weiter. Das war noch weiter. Das war, ich glaube, oh Gott, ich weiß nicht, wie das hieß, aber es war kurz vor Heidenau. Also es wäre halt so ein richtiger Hauruck gewesen für, wir wollen ja eher Richtung Meißen, so für die Leute da draußen, es sind halt 15, 20 Kilometer Stadtverkehr, jeden Tag eine Richtung und das wäre halt echt wild. Und das war irgendwie damals nie darstellbar und jetzt, ich habe es mal letztes Mal gesagt, wir sehen jetzt so die Ergebnisse, also ihr seid quasi für uns als Eltern, ne, so ein Stück weit, wie soll ich sagen, der Diamant, ne, den man so über das Leben begleitet, also es ist auch so ein Rohling, ne, und die schleift man ja quasi mit seinem Blick, mit seinen Werten, mit seinem, einfach, dass man nur da ist stellenweise, dass man auch mal rummeckert, dass man einfach irgendwie, ne, dass man einfach in der Vaterrolle, in der Elternrolle ist. Und das Spannende ist ja quasi eure Zeit jetzt, ist ja genau das, wo sozusagen dieser Change stattfindet, so, hey, Elternbereich ist weitestgehend fertig, ja, also dieser Bereich auf dem Diamant, ne, der ist jetzt quasi sozusagen fertig geschliffen.
Du meinst mit dem Rausgehen aus dem Elternhaus?
Ja, genau. Ah, ja, okay. Genau, genau. Man wird immer noch, ne, man hat immer noch eine Connecte und man bleibt auch in Zukunft quasi, es bleiben immer unsere Kinder, so, ne? Wir bleiben immer die Väter.
Und wir die Eltern.
Und wir die Eltern. Aber dieses, was ist so, dieses unmittelbare Begleiten, dieser Momentum, der ist ja dann raus. Ne? Und das ist halt so ein spannendes Ding zu sehen. Was hat man denn in Anführungsstrichen vollbracht? Ja, also so, was ist denn da für ein Ergebnis da? Und da bin ich happy, dass ihr alles so coole Dudes geworden seid. Ja. So, was ich schätze. Das ist echt eine coole Sache, ne? Also weil Schule kann halt auch, und das ist ja das Thema, wo wir herkommen, ganz andere Ergebnisse erzeugen. Ne?
Ich hätte dazu tatsächlich auch mal eine Nachfrage oder vielleicht auch eher eine Rückmeldung zu dem Thema coole Dudes. Also was ich da so wahrnehme an euch und was ich vielleicht auch den Zuhörern noch mal ein bisschen deutlich machen will, weil ihr würdet das vielleicht gar nicht von euch selber sagen. Ihr würdet vielleicht gar nicht so selber hervorheben, was für coole Qualitäten ihr habt. Du hast das ja vorhin in der Runde schon gesagt, Steven, dass du Camper ausbaust. Dass du hast mir mal, als ich bei euch war, dieses Board gezeigt, dieses Surfbrett. Du kannst quasi Surfbretter selber bauen. Ja, du hast ein Interesse, du hast eine handwerkliche Fähigkeiten entwickelt, du hast eine fertige Lehre. Und mich begeistert diese Thematik, also wie du diese Camper ausbaust, mit was für eine Detailliebe, mit was für einem Aufwand auch, wo ich nie dazu in der Lage wäre. Ne? Finde ich großartig. Ja. Das nehme ich an dir wahr, da ist sicherlich noch mehr. Bei dir war es ja vorhin, hast du schon so ein bisschen angedeutet, so eine Liebe zur Bewegung. Ne? Du machst selbst ja Parkour, wo ich da manchmal nur noch den Kopf schüttel, längst über mich hinausgewachsen, was so körperliche Fähigkeiten angeht, irgendwo runterzuspringen, irgendwelche Schrauben und Salti zu machen, wo man manchmal denkt, das gibt's ja gar nicht. Also wirklich irre Sachen. Und du produzierst selber Musik und legst auf, hast vor 2 Wochen bei meinem 50. Den DJ gemacht, was mich sehr begeistert hat. Und du hast Fähigkeiten im Videoschnitt. Also du kannst sehr gut Musik und Bild zusammenbringen. Ja, hast ja auch schon erste Referenzen. In Dresden gibt es keinen Club mehr, wo du noch nicht aufgelegt hast. Ja. Und bei dir, Milo, sehe ich dieses künstlerische Talent. Ne? Du warst ja, bist mit deinen Bildern aufgetaucht, das heißt, du müsstest es gesehen haben. Mhm. Bei der Feier waren überall deine Bilder hingen an der Wand, die sehr, sehr gute Resonanz gebracht haben, wo viele Gäste gesagt haben, Mensch, toll, wow. Ja, und du hast so eine schöne Art, also Menschen zu verbinden. Auch wenn du heute ein bisschen stiller bist, aber du bist da sehr begabt. Und diese Stärken wollte ich einfach mal kurz auch für die Hörer rausheben, weil ich sage, in der jungen Generation, weil du das gerade mit den Diamanten gesagt hast, ja, da steckt so viel Potenzial drin.
Auf jeden Fall.
Und deswegen bin ich so auch so neugierig drauf, auf eure Gedanken, auf eure Pläne und Sichtweisen.
Genau, das ist ein schöner Übergang.
Richtung Zukunft.
Genau. Wie ist es denn so? Was ist denn da aktuell so drin? Wie sieht das aus? Wie haben die sich vielleicht in letzter Zeit auch verändert? Also wie hatten sie vielleicht so in den letzten Monaten, Jahren geschiftet oder waren die schon immer klar? Also war das schon immer so, wo ihr jetzt steht? War euch das klar? War euch das irgendwie oder gab es da vielleicht in letzter Zeit irgendwie ein Shift oder wie seid ihr dann da hingekommen?
Also ganz ehrlich bei mir, also für mich war das schon irgendwie immer klar. Ich wusste immer, dass ich auf Reisen gehen will und dass es mich rauszieht aus dem Land hier, weil man schon sehr viel Zeit auch hier verbringt, so, und ich genieße die Zeit unfassbar, aber ich weiß, dass da halt noch so viel mehr gibt, einfach was man sehen kann auf der Welt und was für Menschen man kennenlernen kann, und das würde ich schon sagen, dass das bei mir schon früher in der Schule angefangen hat, dass ich wusste, so, ich muss raus, ich war auch schon vor meiner Lehre, wollte ja schon auf die Walz gehen eigentlich, dann mit der Lehre so, war schon der Gedanke, und das hat sich ja dann alles noch ein bisschen umentwickelt, und das finde ich auch so nice, in der Lehre hat man halt irgendwie nochmal auch richtig Zeit, sich selbst nochmal anders zu finden, weil man auch irgendwie, ist man bewusster, man ist weiter schon im Kopf, man kann mehr so rausfinden, was man wirklich will. Okay. Auch da nebenbei habe ich halt so gemerkt, wie ich mir da auch die Camper dann nebenbei ausgebaut habe und gefühlt habe, dass halt ein mega geiler Schritt ist, den man da mit für sich selbst gehen kann, so ein Auto auszubauen, weil es halt einfach ein Persönlichkeitsentwicklung ist, die man so da mitmacht. Das ist so, du fängst wie bei Null an und du baust dir dann halt einfach aus dem Nichts eine kleine Wohnung in ein Auto mit allem drum und dran. Und
das kennst du ja ansatzweise auch.
Voll, und das ermöglicht dir halt auch so viel und du wächst dabei so viel und es ist...
Und siehst du da einen Zusammenhang zwischen der Idee, ich will irgendwann auf Reisen gehen und also für dich selber und dann baue ich mir quasi ein Fahrmobil aus, damit ich auf Reisen gehen kann?
Ich sag ehrlich, also ich würde auch ohne das auf Reisen gehen. Das ist halt extra nur nochmal so ein extra Komfort-Ding, und über die Lehre hat man das Zeit und das Geld auch gehabt, um so eine Passion halt auch zu verwirklichen mit dem Camper-Ausbau. Genau, aber ich würde auch backpacken gehen. Ich würde auch mit dem Segelschiff um die Meere reisen. So, das will ich
irgendwann. Das würde dich nicht aufhalten, wenn du das nicht hättest.
Ich will die Welt sehen, und ja, das kann ich halt auch so als reinste Person einfach ohne irgendwas.
Ist da eine Planung drin oder ist das nur Antrieb, sag ich mal? Ich will das nicht werten, aber ich meine so Passion hast du gesagt, ne? Das ist ein Antrieb.
Hängt da auch
eine Planung mit dran? Wie könnte ich das denn schaffen? Wann könnte ich los? Oder welche Zeit gebe ich mir dafür?
Ich sag mal so, also über die Lehre halt so, die Zeit wollte ich mir an sich geben, dass ich dann am Ende der Lehre halt losmachen kann. Ich habe meine Ausbildung beendet und bin dann erstmal raus aus der Firma und dachte mir, jetzt mache ich halt noch so die nächste Zeit fertig, so wie ich brauche. Ich gebe mir jetzt kein festes Timelimit, weil ich mich nicht selbst beschränken will in manchen Sachen.
Okay.
Und deswegen, ja, fließe ich da eher mit dem Moment mit und mache dann das, was sich richtig anfühlt, und baue meinen Camper halt nach dem Tempo so aus. Weißt du, das jetzt wissen wolltest?
Du bist jetzt quasi also ganz kurz vor dem Absprung.
Ja, es ist kurz davor, noch einen Monat werde ich schon brauchen, aber... Okay. Also ja, dann danach wird es so im November, denke ich, wird es losgehen.
Ich sehe das immer so ein bisschen wie der junge Adler an der Klippe.
Der so an der Kante
steht. Ja, genau, der immer so ab und zu mal vorgeht, so, weißt du, mal kurz so, und dann so irgendwie so der Wind dort hochkommt, ne? So der Auftrieb so von der See, ne? Und das schon im Gefieder rumzuppelt, weißt du? Und wieder ein Stückel, genau. Und wieder ein Stückel vor, so, naja, nochmal ein Stückel zurück. So, weißt du?
Und jetzt du hast den Sprung aber schon gemacht, Lena, ne? Du bist schon unterwegs gewesen. Willst du mal vielleicht ein paar
Flügel die Flügel schon ausgebreitet?
Mal quergestellt und schon mal eine Runde gedreht.
Ja.
Wie war das? Was hat dich bewegt dazu? Wie hast du das organisiert? Wie hast du dich vorbereitet?
Also das Gute natürlich auch jetzt bei dem Studium ist, das hat eine Deadline. Also das fängt irgendwann an, und das heißt, ab dem Punkt musst du auch an dem neuen Ort sein. Und das gibt dir quasi schon eine Richtung, dich darauf vorzubereiten, mental auch. Ich hatte da jetzt ein halbes Jahr ungefähr Zeit, ein bisschen mehr, vielleicht ein Dreivierteljahr. Mit Aufnahmeprüfungen, wo ich schon mal da war in Basel, um so ein bisschen sich auch anzutasten und so zu schnuppern, hey, ist die Stadt oder der neue Ort überhaupt was für mich? Kann ich mir vorstellen, länger zu bleiben oder zu leben?
Ah, da bist du jetzt aber schon, sagen wir mal, bei diesem Ausbildung machen, ich mache so einen neuen Abschnitt in Richtung, ja, Arbeit. Hier waren wir ja gerade erst an der Kante, ich fliege überhaupt erstmal los. Du hast zwar jetzt nicht so eine ganze Wohnung ausgebaut, aber du hast dir auch ein Fahrzeug besorgt, ja, hast auch ein bisschen was reingebaut, ja, was so Ernährung oder beziehungsweise Versorgung sicherstellt und bist losgefahren.
Ja.
Und also das hat mich interessiert.
Dieser, das Reisen,
ja,
meinst du,
ja? Ja, ja.
Also das, ja, Reisen, der Schritt vor dem,
genau,
vor dem Studium,
genau,
vor der Feste.
Bevor es wieder in diese feste Nummer ging.
Das waren auch 2 Jahre jetzt Pause quasi nach dem Abitur. Und die waren eigentlich so chaotisch. Ich hatte es mir als eine große Reise vorgestellt, aber das Leben hat dann so viel drumherum gebastelt und verändert, dass es im Prinzip eigentlich kleinere Reisen waren. Und das tat aber auch irgendwie gut. Also das war, teilweise war es gewollt, teilweise ungewollt, dass ich dann wieder zurückgekommen bin oder mal eine Pause bei Freunden gemacht habe oder mein erstes Weihnachten ohne Familie verbracht habe in Freiburg.
Stimmt.
Das war ein richtig schönes Erlebnis.
Für mich nicht.
Ich hatte eine schöne Zeit.
Ja, nee, gut, das war nur Spaß. Alles gut.
Klargestellt.
Ja, genau.
Nee, und eigentlich bin ich ja mit dem Ziel auch los, um zu surfen, weil das so ein kleiner Traum war, dass ich das noch nicht geschafft hatte. Und dann hat sich's aber die ganze Zeit nicht ergeben, weil das Leben irgendwie noch nicht bereit war.
Ach so?
Und ich bin zum falschen Zeitpunkt los, okay, am falschen Ort. Am Mittelmeer kann man halt nicht super surfen. Ich war viel in Italien und bei Montpellier und Marseille in der Region.
Frankreich, aber du bist doch von England runtergefahren.
Dann war ich in England, ja, mit Linksverkehr als Fahranfänger, war auch verrückt. Es ist zum Glück alles gut gegangen. Und
mit dem Rechts, also mit dem
Auto, dem
Linkssteuerer, die wir haben, Auto, sozusagen. Ja. Ja, genau.
Okay. Und dann muss man natürlich erstmal umdenken, was ich voll nicht auf dem Schirm hatte, mit den km/h. Natürlich sind das miles per hour. Und wenn dann 70 steht, sind das nicht 70 km/h, sondern 70 miles per hour. Das heißt, ich bin wie ein Rentner 70 gefahren auf der Autobahn, okay, nach der Fähre, und die überholen mich alle. Und ich denke, hä, das kann nicht sein, dass hier 70 sind. Und dann musste ich erst mal checken, ach was, warte mal, Meilen, das sind 1,5 Kilometer. Muss man umrechnen, dann sind das so 100 Kilometer pro, ja, Stunde ungefähr.
Ja. 1,8 ist die amerikanische Meile, oder?
Ist das, ja,
die englische?
1,5 die englische? 1,5.
Na genau, also fast zwischen 2/3 und das Doppelte. Ja, okay.
Also viel gelernt einfach, viel Allgemeinwissen und viel neue Kulturen kennengelernt.
Okay.
Ich war natürlich jetzt wenig allein unterwegs, da ist man nochmal mehr so, dass man aus sich raus muss. Ich bin viel mit Freundinnen und Freunden und in Gruppe und so einfach zusammengereist. Da hat man nicht so oft die Möglichkeit oder wird nicht so reingezwungen, an andere Leute anzureden, weil man irgendwas braucht.
Ja.
Ja.
Aber es war eine sehr krasse Zeit im
Nachhinein. Wie ist es bei dir, Milo? Du stehst noch vor der Kante, guckst noch so ein bisschen drüber oder sagst, ach nö,
ja, ich lege mich nochmal hin.
Im Horst.
Nochmal im Horst, genau.
13 Jahre habe ich jetzt geackert. Ja. Ich will da nicht so richtig los, oder wie ist das für dich?
Ich habe mir das auch in der Schulzeit schon so vorgestellt. Ja, dann habe ich mein Abitur fertig und dann direkt, wenn ich fertig bin, haue ich direkt rein, irgendwie ins wärmere Land. Und ja, jetzt bin hat mir, wie bei Lenny, auch ähnlich so ein bisschen das Leben gesagt. So, ja, kannst auch noch ein bisschen hier chillen, irgendwie erstmal. Der Führerschein bremst mich gerade so ein bisschen, wo ich denke, den will ich jetzt mal irgendwie immer in der Tasche haben, weil ich den in der Abi-Zeit nicht machen wollte.
Mhm.
Hab mich da leider auch ein bisschen zu spät drum gekümmert. Heißt, die Anmeldung ist jetzt dann erst, ja, vor ein paar Monaten rausgegangen.
Und aber geht jetzt los, ne?
Genau, geht jetzt los und dann danach freue ich mich auch auf jeden Fall. Ich bin nicht so am Rumreisen wahrscheinlich, sondern eher an 1-2 Orten. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor.
Ach so. Oder wie Steven gesagt hat, mit Backpacking dahin.
Ja, oder? Genau. Irgendwie einfach auch sich so ein bisschen spontan entscheiden, was ich mache, worauf ich Lust
habe. Da bist du noch nicht festgelegt. Ich habe schon verschiedene Gedanken gehört, so, ne? Mit Tiergeschichten oder Portugal, ja, oder.
Ja, zuerst war auch die Überlegung rüber Amerika, also Südamerika, Peru oder so. aber das war mir dann auch mit zu viel Planung und zu viel Stress und irgendwelchen Impfungen und ja, Sachen verbunden, wo ich jetzt nicht so viel Bock drauf hatte, wo ich dachte, das mache ich, keine Ahnung, wenn ich irgendwie mal ein paar mehr Jahre dazu mir Zeit nehme.
Es darf auch langsam losgehen quasi.
Genau.
Ja, okay.
Erstmal was Kleines in Europa.
Ja. Die Brücker sagen, nee, die Pace gleich voll hochreißen, ne? So, ja, dass man dann, okay, verstehe ich total. Was ist denn eigentlich so, was euch so an der Zukunft, so was motiviert euch da am meisten? So, was ist denn das, was euch gerade so am meisten motiviert, nach vorn zu blicken, so in die Zukunft? Was ist denn da so?
Also bei mir ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, der Ozean.
Die Wellen.
Ja. Also ich habe noch zu nichts anderes so eine krasse tiefe Bindung gespürt, auch zu mir selbst, wie am Ozean. Und ich spüre, dass meine Seele dorthin gehört und ich dorthin gehöre. Und es ist einfach, ich weiß, dass da mein Weg liegt und das ist ein unfassbar schönes Gefühl, zu wissen, dass ich, wo ich hingehöre so. Und für mich ist auch voll in Ordnung, jetzt noch nicht da zu sein, aber weil ich einfach weiß, dass die Zeit kommen wird. Ja. Und genau, ich will unbedingt am Meer sein und ich will surfen gehen und also Surfbretter bauen.
Es ist nicht diese Sehnsucht, auf dem Meer zu sein, so wie...
ja, wie die Seemänner oder so,
ja,
ne? Ja, genau.
Genau, wie Kolumbus oder so, ja, ins Nichts zu fahren mit dem Meer, sondern am Rand, am Ufer sein, am Strand.
Es geht eher darum,
die perfekte Welle.
Ja, es geht eher um das Gefühl, irgendwie, was da mit vermittelt wird am Meer. Man hat irgendwie so ein positives Gefühl. Es gibt so eine ruhige Ausstrahlung, erstmal das Meer. Und es ist auch so energetisch. Zudem macht es irgendwie alle Menschen glücklich. Dort habe ich das Gefühl, wenn man dort ist. Und dadurch macht es das Ganze nochmal Zusammenhalt auch irgendwie schöner. So, man connectet sich mit Menschen, die wie auf einer Wellenlänge mit, wie man selbst halt ist. So.
Wortwörtlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau.
Genau, ja. Also es geht auch mehr um das Gefühl, das stimmt, ja.
Okay. Boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht so die Motivation oder Bock auf neue Kontakte und auf größeren Bühnen zu stehen. Hm. Sich zu zeigen mit der Kunst, die man produziert. Und einfach ja Erfahrungen zu machen. Allgemein. So. In jeden Bereichen des Lebens einfach, wie es ist, Student zu sein oder wie es ist, dann als Parkourlehrer nochmal zu arbeiten oder vor allem auch so Bock, einfach Werte weiterzugeben an die neue Generation, so jetzt kleinere Kinder zum Beispiel, wenn ich die trainiere, dann Werte mitzugeben, darauf habe ich sehr Lust.
Okay.
Einstellung und so.
Das schließt ein bisschen an die nächste Frage an, die ich da vor mir hertrage gerade, unsere Familienerfahrung. Gibt es Dinge oder welche Dinge aus unserer Familienerfahrung, vielleicht auch dann an dich, Steven, nimmst du da mit, wenn du sagst, Werte weitergeben, ne? Beziehung zu anderen Menschen aufbauen, jungen Menschen was geben, was aus der Familienbeziehung nimmst du da mit, wo du sagst, das hat mir geholfen, das war besonders gut, vielleicht auch für andere Eltern, die uns hören, sagen, was muss ich meinem Kind mitgeben, worauf sollte ich achten, damit es danach sagt, ich habe was, was ich weitergeben kann.
Perfektes Beispiel der Nordmännerstrip von ein paar Monaten jetzt im Sommer.
Jetzt im Sommer, ne? Okay.
Einfach wir drei Männers, zwei Brüder und der Vater zusammen in Norwegen, diese Erfahrung, diese Qualität zu spüren, einfach so eine Energie, so eine männliche Energie mal an einem Ort zu haben.
So ohne die Mama oder ohne die Schwester.
Genau.
Sowas?
Okay, ja, aber man ist auch schon alt genug und man kann halt wirklich das machen, worauf man Bock hat und man ist in einem neuen Land und aber trotzdem noch irgendwie so in diesem Familien-Safe-Space, aber auch irgendwo schon frei. So,
das also es ist gut, wenn man 18 ist schon, oder?
Ja.
Was meinst du mit, man ist alt genug?
Ja, genau, also
schon so. Um
halt aber Reisen, selber zu entscheiden, was
man macht. Wir haben ja nur schon oft Reisen gemacht, ne? Auch früher viel auf dem Wasser.
Ja.
Es verändert sich wahrscheinlich aber nur die Art, wie man
reist. Die Qualität hat sich verändert,
ja.
Okay.
Ja. Und andererseits natürlich aber auch
also Reisenunternehmen.
Das andere Elternteil, mit meiner Mutter bin ich ja nach Portugal zu zweit runter, weil unten gab es ein Familientreffen, der Geburtstag der Oma. Und zu zweit mit der Mutter mal mit dem Van eine Reise zu machen, 3000 Kilometer hinzulegen, war auch irgendwie was anderes, weil man nochmal so irgendwie eine andere Sicht bekommen hat auf diese Person oder auf meine Mutter. oder so zu merken in Angstsituationen, okay, ich bin jetzt der mittlerweile mehr Mut hat oder der rausgewachsen ist oder der
auf Mama aufpasst.
Der jetzt, wo ich meine Mutter besänftigen so ein bisschen, muss, ne? Zum Beispiel.
Ja, ja. Ihr hattet da ziemlich abenteuerliche Dinge unterwegs, ne?
Viel passiert.
Ja.
Das war eine krasse Erfahrung. Aber auch eine gute, mal so eine Intensivzeit zu haben, wie so ein,
ja.
Ja.
Ja, so ein Zweisamkeit. Ja.
Vielleicht für die Hörer, die wissen ja nicht, was passiert ist.
Ja.
Wo warst du mutiger als deine Mutter? Was ist passiert?
Im Prinzip war es eine Panne auf der Autobahn von Lyon Richtung Marseille. Und auf der Autobahnraststätte wollten wir erstmal schlafen über die Nacht, weil wir meinten, ADAC geht morgen früh auch noch. Und nachts rüttelt mich meine Mutter halt unter Panik wach. Und ich schlafe ja super gut in meinem Van. Also ich habe tief geschlafen, nichts mitbekommen. Meine Mutter war schon relativ flach, konnte nicht gut schlafen. Und dann brauchte ich erstmal einen Moment, um wach zu werden. Und dann sehe ich vorne an der Fahrertür am Fenster im Regen, also es war so ein Weltuntergangsszenario, so ein bisschen sehr dunkel und Regen, drei bärtige Männer, so Schatten, die rütteln so am Auto und probieren halt das aufzubrechen. Also an diesem Schloss da rumzufummeln.
Wie so ein Krimi irgendwie. So.
Es war, das zu realisieren war so, das passiert gerade wirklich, das ist gerade hier.
Die probieren in deinen Safe Space einzubringen.
Richtig, wirklich. Genau. Wir sind ja am Schlafen.
Ja.
Und die haben uns natürlich nicht gesehen, weil es war dunkel drinne.
Und die Scheiben sind ein bisschen getönt.
Dann weiß nicht, ist 3 Minuten nichts passiert. Und dann habe ich halt von innen an die Fensterscheibe geklopft und dann haben die sich auch ganz schnell verkrümelt. Und dann war aber natürlich noch die Angst da, okay, kommen die jetzt wieder mit Waffen? Wie ist das? Oder nicht?
Ja, so und eine Unsicherheit, ne?
Und man mussten kann nicht wir uns halt durchkämpfen.
Und genau, ihr konntet nicht einfach wegfahren, weil das Auto ja kaputt war. Die Lichtmaschine war kaputt, ja. Ihr musstet warten, bis die neue Lichtmaschine kommt.
Ja. Naja, und dann haben wir uns halt durch die Telefonanrufe durchgeboxt mit keinem Französisch Vorwissen.
Ja.
Erstmal über die Polizei und dann über den ADAC. Das war ein verrücktes Erlebnis.
Da hast du quasi deine Mutter erlebt, wie du mutiger sein musstest, wie du der Mann sein musstest an der Stelle, der vorgeht, sich traut. Das war ja so der Aufhänger deiner Geschichte gerade.
Genau.
Ich erinnere mich auch noch an die schlaflose Nacht, die ich dann hatte, von hier aus, von Deutschland aus.
Fakt, das kann ich gut verstehen.
Nicht mehr schlafen konnte und neben dem Telefon lag. Und das Telefon und mein Kopf so ganz nah beieinander und ich so gewartet habe. Ja, okay.
Wild.
Genau.
Mhm.
Wie ist es denn bei dir? Mit den Themen so.
Familienerfahrung.
Ja, genau. Familienerfahrung, persönliche Entwicklung aus der Familie heraus. Was hast denn du da so mitgenommen auf dein.
Ja.
Und du sagst, Mensch.
Ja, ich muss sagen, also bei uns zu Hause war schon immer sehr viel Liebe spürbar, würde ich sagen. Vor allem auch mit den Großeltern. Und wir waren halt wirklich so größere Familie, hatte ich immer das Gefühl. Und da wurde halt so viel miteinander geteilt einfach. Mhm. Und ich bin auch dankbar, so dass ich mit meinen Großeltern dann auch so viel Zeit verbringen kann, weil das ist auch begrenzt irgendwie ein Stück weit.
Die leben bei euch im Haus, ne?
Genau, ja. So eine Mehrgenerationsfamilie. So.
Ja.
Genau, und natürlich konnte ich von euch auch so viel mitnehmen. Also, was wir für Gespräche schon geführt haben, einfach am Frühstückstisch so Stunden gefühlt. Und weil was ich da auch so mitnehmen konnte für mich. Also, ja, ihr habt mir immer wirklich eine sehr andere Sichtweise nochmal gezeigt zu Dingen so. Mhm. Und ja, das war immer sehr schön, sich zu unterhalten und da viel mitnehmen zu können. Und ich sage auch ehrlich so, ich bin auch vom Typ manchmal so, wenn ihr mir irgendwie dann so einen Ratschlag gebt oder so, irgendwie, dass ich das so in die Richtung machen soll, weil ihr habt es halt schon mal erlebt so, ihr habt das durchgemacht so. Manchmal ist das dann so der Teaser, genau das Gegenteil zu machen davon. Mhm. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ist es nur bei mir so, oder aber irgendwie hatte ich manchmal dann das Gefühl so, oh ne, ich muss jetzt genau das andere machen, damit ich meinen eigenen Weg finde und genau.
Okay. Einfach um zu wissen, wie es ist, wenn man es anders macht, weil das...
Ja, so, weil man muss seine eigenen Erfahrungen auch so machen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich vom Typ Mensch her so mehr durch Erfahrungen als durch Worte lerne. Und ja, voll das... Nee, aber trotzdem, ich habe die Zeit immer sehr genossen und genieße sie auch noch und genau, das ist eine sehr beständige Sache vor allem auch, die dort immer sein wird und das ist auch eine schöne schönes Ding, dass man einen Ort hat, an dem man zurückkommen kann. Dadurch, ja.
Auch so ein Drei-Generations-Haus ist ja wirklich krass wie früher eigentlich. Das ist so eine.
Ja. Das ist. Also ich finde das umso krasser, weil ich, das habe ich glaube schon mal in einem anderen Podcast oder anderen Folge erzählt, dass diese Zeit, die man als Eltern mit dem Kind verbringt, ne, ist 80% der Zeit ist bis zum 12. Lebensjahr. Und das ist halt so krass, also wenn man das halt vors Auge, also wenn man sich das mal bewusst macht, was das bedeutet, ne, dann ist halt jede Minute sozusagen in Anführungsstrichen über dieses Alter hinaus, ne, ist halt so, geht von diesen letzten 20% weg. In der Regel. Ne? So, und jetzt haben, wie zum Beispiel meine Eltern jetzt ganz konkret, sind ja Stevens Großeltern, wir leben nur gemeinsam im Haus, ne? Und die haben aber quasi mich als Sohn ja natürlich viel, viel länger. Ne? Also bei uns ist dieses Verhältnis zugunsten einer gemeinsamen Zeit extrem verschoben. Und ja, letztlich ja du noch die Oma. Also ist ja nochmal das ist ja nochmal eine Potenzierung. Ne? So, und das ist halt was ich persönlich auch sehr als wertvoll empfinde. Es ist halt nie immer möglich, das ist mir auch bewusst. Aber ich kann das Modell nur empfehlen, falls jemand drüber nachdenkt, dann auch diese Herausforderungen anzunehmen, die natürlich dadurch entstehen, dass halt dieser Kind-Eltern-Konflikt, ja, dieser Generationen-Herausforderungen, nenne ich jetzt einfach mal so, die du hier auch gerade benannt hast, die so herrlich ist, so wie, egal was ihr sagt, ich muss jetzt mal genau das machen, wo ihr gesagt habt, das passt gar nicht, ne? So, weil das fühlt sich gerade für mich total gut an, nochmal richtig durch den Dreck zu robben, weil das habt ihr ja gerade gesagt, das ist total wild. Und das hat man ja aber, also das hat man ja ein Stück weit, diese Welt, diese anderen, ne, diese andere Sichtweise, die ist ja nun mal existent, die ist einfach generationsübergreifend.
Ich finde es so wertvoll, wenn man darüber sprechen kann, wenn man das sozusagen sagen kann. Ihr habt das zwar gesagt, aber ich muss das jetzt anders ausprobieren, weil letztendlich gehört es auch aus psychologischer Sicht dazu, ne? Dass man die eigenen Erfahrungen irgendwann machen muss und die Ratschläge der Eltern irgendwann nicht mehr. Ne?
Man lernt halt auch noch mal mehr aus den eigenen Erfahrungen als durch das, was jemand anderes dir erzählt, finde ich.
Was einem so gesagt wird, das ist dann immer so, ja, good to know, aber es ist halt, man hat das dann in so einer bestimmten Situation nicht mehr im Kopf, sondern man lernt halt dann erst selber daraus, wenn man wirklich was am eigenen Leib quasi erfährt.
Genau.
Okay.
Ich nenne das gerne Lernen durch Schmerz. Ja, genau. Also das ist so die größte Effektivität, halt Lernen durch Schmerz. Und das sieht man schon an Babys mit der Herdplatte, ne, der Klassiker. Ja. Da kannst du 50 Mal sagen, das ist heiß und sag mal, nein, nicht drauffassen. Und wenn dann erstmal der erste Kontakt da ist, dann ist es gelernt. Dann ist es irgendwie auch in den Rezeptoren angekommen, so, aha, ganz blöde Sache. Ne? So, und das ist halt. Was aber wieder cool, also was ich wahrnehmen darf, ist, umso öfter man fest, also ich kann nur aus meiner Kindperspektive, ne, also mit Eltern, so, umso öfter man quasi feststellt, dass das gehaltvoll war, also dass diese Information einen Wert hatte und nie nur so wie, oh, der nervt mich oder die nervt mich schon wieder mit irgendeinem Gegängel. Nee, ach, die hat recht gehabt, die hat recht oder er hat recht gehabt, meine Eltern haben recht. Es ist super spannend, weil dann kommt man, also zumindest bei mir war es so, in so einen Modus so, dann auch eher mal hinzuhören. Also, weißt du, also in der ganz frühen Abnabelungszeit, ne, also sozusagen in der Pubertät, da ist so, da bin ich in deinem Mut, so, da verstehe ich total, Steven, ne, wo du sagst, ja, ich habe das ja gesagt, genau, so mache ich es jetzt erstmal. Aber umso häufiger das vorkommt, dass das, was gesagt wurde, wirklich eintritt, umso mehr nimmt man sich das an. Also zumindest war es bei mir so, ne, dass man dann einfach irgendwann sagt, na gut, ich könnte jetzt jede fucking Erfahrung selber machen. Aber manchmal ist es ganz cool, ne, um alle Gliedmassen zu behalten, irgendwie, ne, gesund durchs Leben zu kommen und irgendwie über die Straße und irgendwie durch den Autoverkehr, was da alles so ansteht.
Ja,
das ist halt wirklich super wild. Okay, cool. Ja. Wie sind das so mit den Wertvorstellungen bei euch? Das ist halt so eine super, so eine super spannende Frage, weil das ist ja auch so ein bisschen für uns vielleicht irgendwie
Generationsthema,
so
ein, ne?
So genau, so ein Generationsthema. Genau.
Welche Werte sind bei euch anders? Welche Werte habt ihr mitgenommen? Welche Werte sind neu?
Ja, in Bezug auf Männlichkeit, ja, auch auf den nächsten Lebensabschnitt.
Ich würde sagen, auf jeden Fall immer positiv eingestellt sein zu jedem, zu allem, was kommt, so. Nicht dann in die negativen Gedanken und in die Probleme, die entstehen könnten, verfallen, sondern einfach wirklich positiv dabei bleiben und halt mit einem positiven Mind einfach eine Situation angehen.
Als Grundhaltung angehen. Ist es positiver, genau, sagst du?
Diese Positivität einfach in seinen Alltag einfließen zu lassen und es wie zu einem Grundzustand werden zu lassen. Ah, okay. Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. So als ersten Punkt vielleicht.
Ja, auf jeden Fall dieses sehr open-minded zu sein, ist, glaube ich, in unserer Generation sehr wichtig. Ja, dass man halt quasi einfach vieles akzeptiert und vieles Neues irgendwie einfach. Also meistens hat man ja Angst vor irgendwas Neuem, aber.
Stimmt.
Ja, das einfach zu akzeptieren ist auch irgendwo.
Okay.
Ja.
Ja.
Und du sagst open-minded, also so eine Haltung von Offenheit und.
Genau.
Und aha, die beobachtest du mehr um dich rum generell, so ja. Wie Steven das auch sagt, so eine grundlegend genau. Offene Haltung.
Ist es auch in eurem Umfeld so, also dass ihr das so wahrnehmt, dass die Leute, also dass eure Crews oder eure Freunde oder dass die halt so sagen, hey, ich bin da positiv, ich sauge halt neue Informationen positiv auf und ich nehme halt Dinge so, ne, so wie sie sind und ich kann damit gut umgehen und wenn ich es halt nie verändern kann, dann kann ich es so gut annehmen oder wie ist denn das?
Das ist, glaube ich, auch eine Typsache, also ich kenne auch Leute, die gar nicht so sind, denen das schwerfällt. Ich glaube, das ist auch eher ein Phänomen vielleicht in unserer Bubble, okay. Unserem Freundeskreis oder bestimmten Leuten, aber ich würde mir auch wünschen, wenn das noch mehr verbreitet ist, diese Einstellung, das Leben so auf die leichte Schulter zu nehmen.
Kommt doch, glaube ich, immer mehr. Wir leben in einem sehr coolen Zeitalter, wo sehr viele sich so bewusst werden, auch junge Menschen wie wir, wie wertvoll Erfahrungen und Reisen und einfach so zwischenmenschliche Beziehungen sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles gerade in einem Aufschwung ist von... Ja, es werden immer mehr Leute reisen, einfach immer mehr Leute wollen sich Camper ausbauen und einfach unterwegs sein und irgendwelche Erfahrungen sammeln und sich ausprobieren
und wie steht nicht das?
Direkt ins 9-to-5-Leben gebunden sein.
Okay.
So.
Okay, und wie steht das quasi mit in Bezug zu Zukunftsängsten, sage ich mal, Klimawandel? Wenn die Theorien, ja. Die da sagen, in 90 Jahren ist Schluss oder in weniger?
Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, am meisten kannst du halt machen, wenn du einfach mal sagst, so, ich gehe jetzt über den Strand und nehme mal den ganzen Plastik mit oder ich sammle mal ein paar Leute zusammen und mach wirklich was so, um der Umwelt zu helfen.
Okay.
Ich glaube, sowas wiegt halt immer vieles schon sehr auf, wenn du einfach da die Entscheidung zu findest, einfach irgendwie aufs Meer oder so rauszugehen und dann irgendwelchen Lebewesen dazu helfen, die sich in Plastik verfangen haben oder einfach irgendwas zu machen, was der Natur hilft.
Okay.
Genau.
Also mir ist da auch fast wie so ein Druck schon da, dass ich das, also so ein inneres Bedürfnis habe, was mir so reingelegt wurde oder was ich so habe, das weiß ich nicht, einfach irgendwas zu tun. Ich habe sogar ganz lange überlegt, Nachhaltigkeit zu studieren, halt aus diesem Aspekt raus. Und ich bin jetzt auch kein Veganer oder Vegetarier, aber ich achte da sehr drauf, würde ich sagen, was ich esse. Und ich glaube, es gibt aber auch die andere, genau die entgegengesetzte Wirkung oder die entgegengesetzte
Haltung.
Die Haltung, genau, dass viele in unserem Alter das eher verdrängen wollen und so ein bisschen diese Fuck-off.
Ja, so, dieses, warum sollen wir uns jetzt darum kümmern, die anderen...
Das ist eh vorbei.
Also ja, genau.
Wir
eine Haltung.
Noch so ein bisschen das...
Ist also, eh es vorbei, gibt irgendwie so Zweigs, also so viele, die sagen so, ja, scheißegal. Oder die anderen sind dann ganz extrem und machen irgendwas Krasses quasi.
Ja.
Siehst du, das war noch ein Punkt, den ich auch fragen wollte. Ne? Weil du hast es, glaube ich, erzählt, Milo, von Menschen in eurem Umfeld oder in deinem Umfeld, die so... Das war jetzt das Beispiel von Überkonsum, ja? Die sagen, fuck off, scheißegal, ich konsumiere einfach alles, egal wo es herkommt oder ich gucke nicht drauf. Und das andere Extrem hast du wohl aber auch, die so asketisch sind, die so ganz enthaltsam sind, plötzlich als junge Menschen.
Ja, also nur vereinzelt, das würde ich jetzt nicht so auf die Allgemeinheit beziehen.
Gibt es nicht so oft, sagst
du? Nee. Aber
schon als Phänomen beobachtet irgendwie, ne?
Ja,
dass die Freiheit der Entscheidung, also der Auswahl, diese massive Auswahlfähigkeit oder Möglichkeiten dazu führen könnten in eurer Generation, dass entweder ein Überkonsum passiert oder ein ich entscheide gar nichts mehr, also ich konsumiere gar nichts mehr. Das war so ein bisschen die Idee oder Frage dahinter.
Ja, ich muss auch sagen, also so wie ich es mitbekomme, ist der Wandel auch sehr viel auf innerer Ebene so, dass Menschen sich bewusst werden, wie wertvoll das Leben eigentlich schon ist und wie wertvoll es ist, die Natur genießen zu können und die einzelnen Momente, die kleineren Momente einfach so viel wichtiger sind für viele. Also in meinem Umfeld zumindest bekomme ich das so mit. Kann ja bei anderen anders sein, aber ich habe das Gefühl, dass Menschen sich immer bewusster werden über die Kleinigkeiten im Leben. So in unserer Generation. Aus meiner Sicht zumindest, so wie ich es mitgekriegt habe, weiß nicht, was, ob das bei euch auch so ist, oder?
Ja, das ist spannend. Und der Druck, den du da, also diese, oder andersrum, diese Ohnmacht, habe ich verstanden, von was du gerade gesagt hast, von vielleicht Menschen, die du kennst, oder einfach so, ja, was du so wahrnimmst, die dann einfach sagen, okay, ich kann eh nichts mehr ändern. Das haben die Alten verbockt. Also so ist es ja ein Stück weit. Ne? Die Verantwortung liegt ja nie in den Händen der aktuellen Jugend, sondern die lag ja bis vor kurzem sozusagen woanders. Die Gründe liegen woanders. Und dann zu sagen, okay, ne, ich kann jetzt halt nur noch irgendwie die Welle reiten, aber die Richtung kann ich halt immer bestimmen, so ungefähr. Ne? Also ist so ein Ding, oder? Mhm. Ja.
Ja.
Ah, okay, krass.
Ja. Und welchen Einfluss oder welche Auswirkungen hat das aus eurer Sicht auf, sagen wir mal, mentale Gesundheit in eurer Generation? Also ihr habt ja auch Erfahrungen schon gemacht von Traurigkeit, von Angst vor der Zukunft, beobachtet
Zukunftsängste. Boah, also gefühlt ist so mentale Zerbrechlichkeit oder so diese mentalen Krankheiten auch voll unser Generationsthema. Also weil so viele Probleme da sind. Ich habe meine Ängste oder meine Probleme mitgeteilt mit Freunden und so viele konnten das nachvollziehen und relaten, und da war ich richtig erstaunt, wie ähnlich meine Generation so drauf ist und was sie durchmacht, so mental, alle mal irgendwie ähnliche Erlebnisse.
Welchen Umgang erlebst du da? Wird das quasi totgeschwiegen? Wird da aktiv drangegangen? Teilt man sich mit? Tauscht man sich aus? Holt man sich Hilfe? Ist es eine Ohnmacht?
Weiß ich nicht.
Was ist dein Eindruck? Oder wie gehst du selber damit um?
Bin schon ziemlich offen. Ich probiere es
offen. Wir reden da ja auch manchmal drüber.
Ja, also auf jeden Fall den Austausch mit den anderen, die Erfahrung der anderen noch zu hören, weil das auch beruhigen kann, zu hören, okay, ich bin nicht alleine damit, sondern die anderen kennen das auch irgendwie.
Voll. Ich glaube, das ist auch richtig wichtig, dass man sich einfach mitteilt und seine Emotionen rauslässt und mit Menschen dann redet, weil das nur so in sich reinzufressen, das ist ja dann auch irgendwie falsch, und irgendwie erleichtert es einen nochmal viel mehr, es einfach mit jemand anderem zu teilen. Das ist...
Ich kann vielleicht auch den Hintergrund meiner Frage nochmal ein bisschen erläutern. Ne? Wie ihr wisst das ja selbst, in unserer Generation, und wir haben das auch schon bewegt, Andreas, dass Männer in unserer Generation, und wir hatten das in welcher Folge, wann holen sich Männer Hilfe? Hm. Wenn das Blaulicht kommt.
Genau.
Wenn es zu spät ist. Wir haben uns in unserer Generation in die Höhle zurückgezogen, haben niemanden davon erzählt, haben gelitten und sind dann irgendwann gestorben oder umgefallen oder eben, ja, wenn wir Glück hatten, nicht.
Ja.
Aber es gehörte halt nicht dazu, es gehörte nicht zum guten Ton, darüber zu reden.
Ach,
unsere Generation hat, oder wir jetzt als Exemplare, sage ich immer, haben jetzt schon angefangen, anders damit umzugehen und aktiver. Und, wie gesagt, ihr habt das selbst erlebt. Und ich habe da gute Erfahrungen damit gemacht.
Genau.
Ne, sich mitzuteilen und mit anderen drüber zu reden und nicht in die Höhle zu kriechen oder in der Höhle zu bleiben, sondern eben rauszukommen, zumindest an die Höhlentür, vielleicht, um das Bild zu nehmen und den Kopf rauszuhalten und zu sagen, irgendwie, ich kann nicht so richtig rauskommen, und dann festzustellen, ach, die Leute rennen gar nicht weiter vorbei. Sie bleiben stehen und setzen sich vor die Höhle und sagen, komm, erzähl doch mal, oder darf ich mal reinkommen? So.
Ja.
Das war so ein bisschen der Hintergrund zu meiner Frage. Wie das in eurer Generation so ist, wie erlebt ihr das?
Schon offen, ja.
Ziehen die sich mehr zurück? Machen die das wie die Alten? Ist das anders? Ist das offener?
Ja, das ist eine gute Selbstreflexion auch.
Ja?
Also ich kenne auch Leute, die sich aktiv dann dazu entschieden haben, halt Hilfe zu holen oder irgendwo hinzugehen oder so Sachen dafür zu machen.
Naja,
okay.
Und das entlastet einen ja auch ein Stück weit, wenn man mit irgendjemand darüber redet und dann merkt, okay, die Person kann einen ja komplett nachvollziehen und...
Genau.
Dann kann man vielleicht zusammen irgendwie...
Naja, früher war das so, dass Menschen, die das gemacht haben, waren stigmatisiert, ja? Der Verrückte, der in die Psychiatrie muss oder so. Und wenn aber sich da jetzt jemand Hilfe holt, ich hoffe, oder das ist quasi auch meine Frage, dass es jetzt anders ist, dass man eben nicht mehr stigmatisiert ist, wenn man darüber spricht. Also wenn man erstmal sich Hilfe holt und dann im zweiten Schritt darüber spricht. Wie erlebt ihr das?
Also ich habe diesen Wert schon mitbekommen, jeder hat die Situation im Leben, mindestens einmal irgendwie mental am Ende zu sein oder sich Hilfe zu holen von irgendjemand, und das ist auch okay so.
Ja.
Und das zuzulassen quasi, das finde ich stark.
Okay.
Ja, voll, das sehe ich auch so. Also wirklich einfach sich mitteilen zu können, das ist voll wichtig, auch für die eigene Entwicklung, dass man seinen Emotionen freien Lauf lassen kann, würde ich sagen. Ja. Und das kann dir einfach Größe geben und es ist auch falsch, vor Menschen was zu verschweigen oder so, finde ich, oder nicht die Wahrheit zu sagen. Das wirft nur irgendwie das Ego und die Gedanken, dann wirbelt das auf und
okay.
Deswegen immer einfach frei reden über deine Emotionen und das, was du fühlst. Und wenn man jetzt eben gerade spürt, man möchte der Person, mit der man vielleicht noch nie wirklich viel geredet hat, das jetzt erzählen, so dann go for it einfach, mach es. Weil es ist immer das Beste, immer so nach dem Gefühl gehen.
Okay, und nicht, weil es ja ein bisschen eine Gegen- oder eine Ergänzungsentwicklung zu dem, was du vorhin gesagt hast, diese Positivität, diese positive Grundhaltung.
Mhm.
Ne, und wie gehe ich quasi mit der Schattenseite um? Wie gehe ich mit der Schwäche um? Wie gehe ich damit um, wenn ich mal durchhänge? Das war jetzt so ein bisschen.
Ja,
auf jeden Fall.
Ja.
Ein okay. Ding würde ich noch gern ja, nochmal mit euch kneten. Tatsächlich sind wir schon fast eine Stunde dabei. Ey, wow. Ne, ja. Das ist echt crazy. Wild. Das ist wirklich wild. Wir werden da nicht umhin kommen, da irgendwie nochmal einen Cut zu machen und ja, nochmal das Klöpfchen zu läuten, um vielleicht dann nochmal eine zweite Runde zu drehen. aber das Thema, was ja, auch mich tatsächlich umtreibt, ist, das, wie geht denn ihr mit den Erwartungshaltungen eures Umfeldes, vielleicht auch der Gesellschaft, der Rollenbilder, die quasi auf euch als junge Männer projiziert werden, auf euren neuen Schritt und halt ja vielleicht auch mit dem daraus entstehenden Druck um? Also spürt ihr da überhaupt was? Also ist da irgendwie so ein Ding, wo er sagt, ist es jetzt wirklich, ist es 100%, also fühlt sich 100% selbstbestimmt an, ist alles, kommt alles aus euch? Oder ist es schon irgendwie so ein Ding, was von draußen klopft, ne? Was da irgendwie eine Erwartungshaltung oder ein Rollenbild, was ist ja das Thema Emotionen. Emotionen und Männer ist ja ein super spannendes Ding, ne? Also es ist jetzt nie so, es ist noch nicht sehr lange so, dass weinende Männer, sage ich mal, also gut, also es ist okay sind, sag ich mal. Ich nenne es mal vielleicht so, dass die okay sind, ne? Das ist einfach ein so ganz echt normales.
Krass so,
ja, genau. Das ist
so ein natürlicher Zustand auch mal.
Ja, aber das ist halt, eher, es ist eher eine Entwicklung, dass es so sein darf.
Mhm.
Genau.
Ja, das stimmt aber, ja.
Wie sind das so mit dem
Druck? Ich glaube, wir sind da gut aufgewachsen, aber ich weiß auch, dass es anders ist oder kann es mir auch vorstellen, dass es anders ist. Zum Beispiel jetzt das Thema Abitur, so bei uns an der Waldorfschule. Hast du halt den Druck schon vorgegeben, wenn du dich für Abitur entscheidest und es verkackst? Hast du nichts in der Tasche?
Man setzt quasi alles auf eine Karte.
Und man wird auch nochmal genau gefragt, wollt ihr das wirklich machen oder werdet ihr da rein gezwungen, in Anführungsstrichen quasi?
Über die Eltern.
Ist das nicht dann eure Entscheidung? Oder
okay.
Das wird nochmal da genau intern in der gewusst. Schule nachgefragt, ob man das wirklich von sich aus macht. Oder da ein Einfluss von den Eltern ist, dass die sagen, du willst doch Arzt studieren, mach jetzt das Abitur.
So. Mhm. Es ist teilweise schon da, aber es ist sehr viel offener, glaube ich, oder?
Ja.
Gut, besser kommuniziert.
Ja, voll. Nee, ich habe es auch krass gemerkt bei mir in der Lehre, über die 3 Jahre, da gab es halt auch manche Menschen, die einfach so wie reingeboren wurden in ihr, zum Beispiel der Sohn vom Chef, der war irgendwie 1-2 Jahre unter mir gewesen und der musste halt die Ausbildung machen, weil sein Vater hat sie auch gemacht und man hat aber gemerkt auf Arbeit, dass er eigentlich gar nicht wirklich glücklich so damit ist und dass er da schon ein bisschen reingezwungen wurde in das ganze System so. Und ja, und das war halt nicht nur bei ihm so, es gibt im Handwerk, habe ich gemerkt, viele, die einfach durch den Familienbetrieb einfach schon so reingebracht werden in dieses Leben so. Genau, und auch wenn man die Lehre macht, dann hat man ja so eine gewisse Zugehörigkeit zu der Firma. Und irgendwie fühlen sich manche dann vielleicht auch verpflichtet, das dann weiter dort zu führen. Oder aber ich würde schon eher dazu tendieren zu sagen, dass viele in unserem Alter auch einen sehr eigenen bestimmten Willen haben und dann erstmal ihren eigenen Weg gehen wollen. Zumindest in den ersten Jahren vielleicht so, um sich erstmal selbst zu finden. Also viele meiner Freunde haben nach der Schule nicht direkt eine Ausbildung angefangen oder haben erstmal halt ein freies Jahr
schon
gemacht
oder
sind nach Kanada gegangen oder so, genau, um sich erstmal selbst zu finden. Und genau in der Zeit findest du dich halt auch wirklich am ehesten selbst und weißt, was du willst. Und ich würde echt jedem empfehlen, einfach erstmal ein freies Jahr machen, wenn man noch nicht genau weiß, wo man hin will, weil einfach in der Zeit kommt der Weg dann.
Ja, so. Da braucht es aber irgendwie auch Unterstützung, oder? Bei uns war das ja noch ganz anders.
Ja.
Bei uns ging es direkt nahtlos weiter nach der Schule und ich erlebe das heute, beobachte das auch und ihr habt es ja auch mitbekommen, dass dass Eltern da auch Druck machen, ja, der jungen Generation und sagen, komm, ne, wenn du jetzt hier nicht, wenn Schule zu Ende ist, dann musst du jetzt, was weiß ich, irgendwas machen. Da, das zuzulassen, da, dass dann wirklich erstmal eine Pause ist, fällt uns Eltern auch schwer, tatsächlich. Also mir auch tatsächlich. Dich, Milo, jetzt hier so in deinem Entspannungsmodus zu erleben, fällt mir schwerer, als wenn du, wie jetzt Lena, ne, weg unterwegs wärst. Gar nicht mehr sichtbar. Ne, da habe ich nicht gesehen, dass er bis Mittag geschlafen hat, in seinem Bus irgendwo in Frankreich oder in England. Ja, verstehst du? Und jetzt aber auf der Couch zu sehen hier, der schläft erstmal lange oder in seinem Zimmer oder so, ja, pennt erstmal lange, ist schwerer für mich als Elternteil, das trotzdem zu erlauben und trotzdem als gerechtfertigt zu sehen. Ja, was ich ja absolut, ich stimme dem zu. Ich finde, ich bin da voll bei dir, Steven, dass das jetzt eigentlich die Zeit ist dafür. Ihr habt, ne, lange Jahre Schule gemacht, ihr habt es euch verdient sozusagen und ihr seid in der Phase, wo man erstmal das noch finden muss. Ich erinnere mich ja, dass das bei uns auch so war.
Auf jeden Fall.
Nach der Schule nicht gleich wussten, was soll das jetzt werden.
Ich finde auch der Sweet Spot, wo die Verantwortung am geringsten ist. Also man hat quasi die Möglichkeit, also von seinem Alter zum einen, also man darf diese Entscheidung selber treffen. Man hat vielleicht auch die Möglichkeit, weil die Rahmenbedingungen irgendwie am ehesten matchen. Ne? Man ist aber auch körperlich und auch mental auf einem Level, wo man sagt, ich kann mir zutrauen, alleine rauszugehen und irgendwo anders zu sein, wo halt nie dieser, wo wir haben ja mit dem Horstbild, ne? Also wo dieses Heimische ist, ne? Das ist halt so ein Ding. Mhm. Und man hat halt noch nie die Verantwortung von zum Beispiel einer Familie oder einer Beziehung oder eben, ne, wie auch immer, wo man dann Verantwortung hat. Oder vielleicht auch einen Job, wenn man sagt, wenn man irgendwo andockt und man ist halt ein wichtiges Mitglied von einem Team, weil man irgendwie geilen Scheiß rocken will, ne? Und dann sagt man, oh nee, ich muss jetzt mal los. Das kann auch ganz schön, das ist immer wieder so Momente, wo es dann eben, weißt du, wo es dann wieder.
Das wäre nochmal ein eigenes Feld.
Auf jeden Fall.
Mit solchen Konflikten, mit anderen Absichten, mit anderen Lebensabschnitten, wie, ne? Wie grenze ich mich ab?
Definitiv.
Weiß nicht, ob wir das fast jetzt noch aufmachen wollen. Wie löst ihr euer Konfliktmanagement? Ich glaube, also wir müssten zumindest jetzt erstmal diese Folge beenden.
Ja, wir halten mal kurz an. Also für alle, die da jetzt gerade zuhören, ihr müsst euch kurz gedulden.
Genau.
Wir dürfen gleich wieder einsteigen.
Vielleicht. Auf alle Fälle sagen wir jetzt erstmal danke fürs Zuhören, danke fürs Mitgehen, danke fürs Dabeisein. Danke an euch drei, Milo, Lena, Steven, dass ihr euch hier zur Verfügung stellt. Dass ihr,
Einlassen.
Ja, genau.
Für den coolen Dialog. Ja. Vielen Dank.
Ich würde sagen, more than welcome.
Sir. Ein kleiner Running Gag von den Reisen. More than welcome, Sir. Danke. Und du machst immer den Hinweis zu unseren Abos, den ich immer vergesse.
Den vergisst du immer. Das ist los. Jetzt hast du dran gedacht. Wie geil.
Ja.
Ja, also wer uns irgendwie inspirierend findet, wer was mitnehmen konnte aus so einem Dialog, dann hört euch gerne die anderen Folgen an. Und das macht ihr natürlich am besten, wenn ihr uns vorher abonniert und natürlich auch eine Bewertung da lasst. Genau. Das ist immer ganz wichtig, damit andere Leute einschätzen können. Taugt das was? Kann ich hier mal reinhören? Kann ich hier mal eine Stunde meiner Lebenszeit investieren?
Genau.
Und wer ganz kurz dran ist, ganz kurz angebunden, mein kleiner Lifehack, macht einfach Double Speed. Das geht in jeder normalen Podcast-App. Genau. Dann könnt ihr euch das auch als Druckbetankung gönnen. Und wer da aber noch nicht so gut drin ist, bitte fahrt langsam, falls es unterwegs wird.
1,2 oder 1,5.
Genau.
Kann ich empfehlen.
Tastet euch langsam ran.
Ja, nicht gleich den Ferrari fahren.
Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne.
Vielen Dank.
Feine Zeit. Bis bald.
Ja, bis dann.
Ciao.
Tschüss.